Boah, das ist so schwierig, über die eigenen Stärken zu sprechen. ich fange nochmal neu an.
Wie beim Bewerbungsgespräch. Was sind Ihre Stärken?
Ja.
Und dann die Schwächen.
Und dann als nächstes hast du meine Schwächen. Ja, genau.
Ich habe natürlich immer Ohren an die Lehne. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich möchte und ich werde meinen Fehler korrigieren. Das gibt es nicht. Deutschland ist Basketball-Weltmeister.
Legen wir das mal 3 Tage in die Eiswanne und dann sehen wir das Spiel und dann sehen wir weiter.
Doppelstunde Sport, Kabinengeflüster und Hidden Champions mit Diggi und dem Langen.
Ja, herzlich willkommen und Glück auf. Lang, wir sind wieder in Düsseldorf und zwar wieder in den Räumlichkeiten der FISO. Heute sprechen wir mit dem ersten Ambassador und somit auch einer aktiven Teilnehmerin für das deutsche Team. Wer unser Gast ist, verrät uns jetzt, ja, wie immer der Lange.
Ja, hallo und Glück auf. Wir freuen uns tierisch, dass wir hier bei euch in Düsseldorf sein können. Und wir hatten jetzt im letzten Podcast ja schon geteasert, dass wir jetzt nach und nach mit den einzelnen Sportlerinnen und Sportlern der FISO und dann viel mehr mit den Ambassadors der einzelnen Sportarten den Podcast machen. Und heute haben wir Greta Kröger. Greta Kröger spielt 3x3 Basketball und auch 5 gegen 5. Das Klassische, was man so kennt. Greta, erste Frage, wie geht's dir? In welcher Phase erwischen wir dich gerade? Bist du gerade in irgendeiner Vorbereitungsphase oder ist gerade so Ende der Saison was ausplätschert? Wo erwischen wir dich?
Erstmal danke für die Einladung. Mir geht's gut. Meine Saison ist seit 2 Wochen jetzt vorbei. Wir haben es leider nicht geschafft, uns für die Playoffs zu qualifizieren. Dementsprechend ist jetzt erstmal ein bisschen Pause und die Vorbereitung auf den Sommer beginnt dann so im Mai, Juni.
Ja, du bist Ambassador für 3x3 Basketball und wirst bei der FISO dieses Jahr im Basketball vertreten sein. Vielleicht sagst du so ein bisschen was zu deinem sportlichen Hintergrund. Also wie bist du überhaupt zum Basketball hingekommen? Wie hast du dich entwickelt? Welche Vereine und welche Laufbahn hast du dann so mitgenommen?
Ich habe mich ehrlicherweise in der ersten Klasse auf so einem AG-Zettel, wo man so ankreuzen konnte, in welcher AG man möchte, zwischen Basketball und Fußball entschieden. Und dann ist es Basketball geworden. Dann habe ich so, ich weiß nicht, so ein halbes Jahr oder so in der ersten Klasse in der AG gespielt und bin dann direkt in den Verein. Und das war BGBahn 92 und da bin ich dann noch 12 Jahre geblieben. Also meine komplette Jugend habe ich da gespielt. Dann bin ich parallel dazu zu einem Verein in Bergisch Gladbach. Habe da zweite und dann erste Liga gespielt und jetzt die letzten beiden Jahre habe ich in Leverkusen, bei den Wings Leverkusen, erste Bundesliga gespielt.
War es denn damals eine bewusste Entscheidung gegen Fußball oder eine Entscheidung für Basketball?
Es war schon eine Entscheidung für Basketball.
Und hattest du als Kind schon in der ersten Klasse Größenvorteile, dass dir das auch irgendwie präsent war oder hattest du einfach Bock, Basketball zu spielen?
Nee, ich glaube vor allen Dingen hatte ich einfach Lust, Basketball zu spielen. Ja. So. Also ich würde sagen, ich bin okay groß so, aber in so der Basketballwelt bin ich nicht besonders groß.
Hattest du denn damals schon Vorbilder? Hast du gerne schon Basketball im TV oder so geschaut?
Nee, so jung ehrlicherweise noch nicht. Also ich komme ja aus Bonn und ich würde sagen, Bonn ist schon eine Basketballstadt, so mit den Baskets. Später war ich auch viel dann in der Halle bei den Baskets und habe geguckt und so, aber ich glaube ganz am Anfang nicht. Und dann natürlich so für, ich glaube, alle jungen Basketballerinnen und Basketballer in Deutschland ist irgendwie dann Dirk Nowitzki früher oder später.
Und als Kind Space Jam geguckt und gesagt, da will ich auch hin.
Nee, ja, nicht so richtig. Irgendwie so amerikanische Basketballkultur war irgendwie nicht so präsent, als ich jünger war. Zumindest nicht bei mir.
Ich glaube, das war auch so die Zeit, in der Basketball gar nicht so präsent im Fernsehen war. Ne? Dirk Nowitzki war zwar allen bekannt, ein Begriff, aber wurde irgendwie doch nie gezeigt. Ne?
Ja, ich glaube auch. So insbesondere verglichen mit jetzt und so den Erfolgen. Vor allem in der vergangenen 2 Jahre so, ist Basketball deutlich präsenter geworden, insbesondere halt auch die 3x3-Variante. Aber das waren so ein bisschen langweiligere Jahre im deutschen Basketball, glaube ich.
Seit wann ist eigentlich 3x3 so, so im Kommen? Also gefühlt war das doch immer eigentlich so ein Spiel, was man auf dem, beim Fußball sagt man Bolzplatz, aber halt auf dem Asphalt irgendwo gespielt hat. Ne? Also seit wann wird das auch in Turnieren gespielt?
Olympisch ist es seit 2021, also erstmals in Tokio. Und so diese professionellen Strukturen vom Weltverband, würde ich sagen, gibt es schon ein paar Jahre länger. Also insbesondere dann so, das heißt World Tour bei den Männern, wo dann halt einfach verschiedene professionelle Männerteams auf der ganzen Welt irgendwie in verschiedenen Städten Turniere spielen. Und dann hat sich ein bisschen später auch was Ähnliches für die Frauen ergeben, die jetzt größtenteils noch mit ihren Nationalmannschaften, aber teilweise auch schon in professionell organisierten Vereinen spielen, in so einer Tour. Und ich glaube, die Attraktivität vom 3x3-Basketball ist einfach sehr hoch. dann wurde entschieden, das auch bei den Olympischen Spielen aufzunehmen. Und ja, genau, bei den letzten zwei Malen war es jetzt dabei. Und letztes Jahr in Paris sind ja auch die deutschen 3x3-Damen Olympiasiegerinnen geworden.
Wenn du, ich hoffe, dass möglichst viele Hörer jetzt 3x3 damals verfolgt haben, weil der Goldtriumph war einfach auch mega und man hat sich total mit den Mädels gefreut. So ein bisschen kam da ja auch aus dem Nichts. Aber wenn du einmal ganz kurz so erklären könntest, was sind die grundsätzlichen Regeln, damit sich alle jetzt was darunter vorstellen können.
Also wie der Name schon sagt, sind eben immer 3 Spielerinnen pro Team auf dem Feld. Das Feld ist etwas kleiner als ein halbes Basketballfeld. Die Teams bestehen aus 4 Spielerinnen, das heißt, eine setzt immer aus. Dann, man spielt eben auf einen Korb statt 2 Körben und wenn der Ballbesitz wechselt, muss man immer hinter die im klassischen Basketball-Dreierlinie, im 3x3-Basketball-Zweierlinie. Das heißt, es wird auch anders gezählt. Statt 2er und 3er gibt es 1er und 2er. Spiel geht 10 Minuten statt 40 Minuten und die Shot Clock, also die Zeit, die man für einen Angriff hat, ist 12 Sekunden statt 24 Sekunden.
Ja, und das ist so ein bisschen vergleichbar mit dem typischen Basketball aus irgendwelchen Hollywood-Filmen, die man so kennt, wo man auf dem Court spielt, gegeneinander, 2-2, 3-3. So vereinfacht gesagt, ne?
Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, es kommt so aus diesem klassischen Streetball. Man hat irgendwie einen Korb und spielt gegeneinander. Und ja, ist auch egal, ob 2-2, 3-3, 4-4, so einfach so gegeneinander spielen, Spaß haben.
Das heißt, 3-3 und dann auch alles zeitlich viel kürzer, dann ist vermutlich auch mehr Intensität wahrscheinlich drin, ne? Du bist viel öfter am Ball oder du musst dich noch viel mehr bewegen, weil dir fehlen einfach 2 Mitspieler auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist definitiv intensiver so. Ich würde sagen, nach 10 Minuten 3x3 ist man, das ist anstrengender als 40 Minuten 5x5, weil im 5x5 man natürlich mehr wechselt, es sind mehr Pausen mit Auszeiten, Halbzeitpause und so weiter. Das gibt es ja alles im 3x3 nicht. Und es ist auch intensiver. Also die Linie der Schiedsrichter ist ein bisschen lockerer, es wird mehr Kontakt zugelassen. Also ja, ich glaube, das ist auch das, was 3x3 ein bisschen ausmacht.
Jetzt ist ja eine klassische Ausbildung ja Basketball. Also 5x5, das, was jeder kennt, so bist du groß geworden. Deine Position ist Guard. Kannst du die ganz kurz erklären, was die Guard-Position so im Speziellen macht?
Also Guard kann man auch nochmal aufteilen in Point Guard und Shooting Guard, aber ich würde sagen, ich spiele beides so ein bisschen. Guards haben viel den Ball in der Hand. Also im klassischen 5x5 bringen sie zum Beispiel den Ball nach vorne. Dann sind sie so ein bisschen, leiten sie das Spiel, sagen an, welche Spielzüge gespielt werden und so weiter. Und der Shooting Guard hat dann noch so ein bisschen an sich, wie der Name schon sagt, das sind häufig gute Werferinnen. Ich glaube, das ist so das, was Guards ausmacht.
Ein bisschen der Vergleich zu Dennis Schröder, der auch Guard ist, Point Guard, ne?
Ja, genau, Dennis Schröder ist auch Point Guard. Ich glaube, man kann auf den Guard-Positionen mit sehr verschiedenen Qualitäten erfolgreich sein. Man kann super werfen zum Beispiel oder sehr gut zum Korb ziehen, gut die Mitspielerinnen in Szene setzen. Also ich glaube, es sind ganz verschiedene Qualitäten, die man da auf den Guard-Positionen braucht.
Was sind denn dann deine?
Ich glaube, so meine größte Stärke ist, wie ich so das Spiel lesen kann. Und, boah, das ist so schwierig, über die eigenen Stärken zu sprechen. Ich fange nochmal neu an.
Wie beim Bewerbungsgespräch. Was sind ihre Stärken?
Ja.
Und dann die Schwächen.
Und dann als nächstes hast du meine Schwächen. Ja, genau. Ich glaube, meine größte Qualität ist, wie ich das Spiel lesen kann, wie ich erkenne, in welchen Situationen mein Team erfolgreich sein kann und dann auch meine Mitspielerinnen in Szene setzen kann.
Welche Spielform gefällt dir besser oder was würdest du sagen, ist eher dein Steckenpferd? 3x3 oder das Normale?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass ich habe ja schon so gesagt, was ich glaube, was so meine Stärken sind. Und dass dadurch das, was ich eben vergessen habe, im 3x3 auch zumindest während des Spiels nicht aktiv gecoacht werden darf. Also für Kontakt mit dem Trainer bekommt man technische Fouls. Ist es da halt besonders wichtig, dass man sich selbst gut organisieren kann und so weiter. Ich glaube, das ist schon was, was mir durchaus auch entgegenkommt. Aber ich mag auch 5x5 sehr gerne. Also es ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, kann ich mich nicht entscheiden und bin auch dankbar, dass ich mich nicht entscheiden muss aktuell.
Dann nochmal auf deine Entwicklung. Du bist klassisch im 5x5 groß geworden. Wann kam denn dann erst einmal so Berührung zu 3x3 und dass du dann auch bewusst gesagt hast, okay, das probiere ich mal aus. Und kann man das eigentlich einfach nur mal ausprobieren, weil du hast jetzt, wenn du auf dem Top-Level spielst, sicherlich schon ausreichend mit Training zu tun, dass man nicht noch einfach mal was Neues anfängt. Ne?
Ja, also was im 3x3 auch gut ist, dass so sehr niederschwellige Angebote gibt. Also zum Beispiel in NRW gibt es so eine 3x3-Tour, wo man sich, egal ob man schon Erfahrung hat oder noch nicht, wo man sich einfach anmelden kann und spielen kann in halt den bestimmten Altersklassen dann. Und das habe ich gemacht, aber einfach so halt im Sommer zum Spaß. Und dann erstmal so mit ich sag mal, etwas professionellerem 3x3 bin ich dann bei einem Lehrgang in Hannover mit der, das war damals U17, U18 Nationalmannschaft in Kontakt gekommen. Genau, und habe da meine ersten Erfahrungen gemacht und habe dann im gleichen Sommer schon EM und WM spielen dürfen.
Gibt es da irgendwie eine Auswahl oder so? Gibt da irgendjemanden Bundestrainer oder so, der das dann übergeordnet koordiniert? Aber spielt man da nochmal so Ausscheidungsrunden? Kommt man zum Vorstellungstraining? Also wie muss man sich, oder kennt ihr auch die Antwort? Weil es, wie du ja sagst, ne, nur weil man 5 gegen 5 gut ist, heißt das nicht, dass man beim 3x3 auch gut ist.
Ja, genau. Also ich würde sagen, in den Nationalmannschaften ist es so, dadurch, dass beides im Sommer stattfindet, gibt es schon zeitliche Überschneidungen und so. Und für mich persönlich war es in dem Sommer einfach so, dass ich bei 5 gegen 5 nicht dabei war und dass sich dann irgendwie so die Möglichkeit für 3x3 ergeben hat. Und dann gibt es halt so, ich würde sagen, wie das wahrscheinlich in den meisten Sportarten ist, so Lehrgänge, wo ein bisschen mehr Spielerinnen sind als die, die dann letztlich ins Team kommen und dann so ein klassischen Auswahlprozess irgendwie. Aber es ist auch immer ein bisschen so vor dem Sommer wird auch immer ein bisschen geguckt, wer möchte lieber was, wer passt besser wohin bei 5G5 und 3x3. Und dann war es in dem Sommer halt so, dass dann irgendwie dadurch, dass ich halt nicht bei 5 gegen 5 war, ich den ganzen Sommer sehr viel 3x3 gespielt habe und dann auch am Ende die Möglichkeit bekommen habe, eben bei diesen Turnieren anzutreten.
Ja, cool. Und wie du sagtest, ihr wart relativ erfolgreich.
Ja, also.
Da liegt sie nur.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja, genau. Also wir sind 2021 bei der WM in der U18 Vierter geworden und bei der Europameisterschaft Zweiter in der U17. Und dann mit dem Team von der U17 sind wir im folgenden Jahr in der U18 Vize-Weltmeister geworden.
Kommen wir mal zu deinen Trainingseinheiten. Also wenn du auch mal so ein bisschen rückblickst, die letzten Jahre, wo es dann auch immer professioneller geworden ist, wie hat sich da das Training auch für dich verändert?
Also ein großer Vorteil daran, dass ich jetzt studiere und nicht mehr zur Schule gehe, ich war nicht auf einer Sportschule oder so, ist, dass ich halt jetzt auch im Vormittagsbereich Trainingseinheiten habe und da einfach dann dadurch mehr Zeitslots da sind, in denen Training möglich ist. Dann hat sich
täglich dann jetzt auch? Oder wie oft trainiert ihr dann?
Also in der vergangenen Saison war es so, dass wir 4-mal abends, 2-mal morgens und dann dazu Athletiktraining, was von Spielerin zu Spielerin ein bisschen unterschiedlich gestaltet war bei uns. Es waren dann am Ende so 8-9 Einheiten die Woche plus halt Spiele.
Und dazu genau. Auch noch so Physio-Einheiten und so weiter?
Ja, genau.
Oder in dem jungen Alter noch nicht?
Doch, schon.
Da tut noch nichts weh.
Doch, also wir haben die Möglichkeit sowohl über den Verein als auch über den Olympiastützpunkt. Aber ich persönlich muss sagen, wenn es nicht absolut nötig ist, dann gehe ich nicht unbedingt zum Physio.
Sehr gut. Das wird sich noch zeigen.
Man, noch bist du jung, noch hast du keine großen Probleme hoffentlich. Ja.
Jetzt mit der Universität, du sagst, da hast du mehr freie Räume. Gibt es irgendwelche Angebote denn auch der Universität? Wenn wir jetzt so ein bisschen die Brücke langsam schlagen Richtung Physio, der Universitätssport in anderen Ländern ist ja deutlich ausgeprägter, als er jetzt in Deutschland ist, aber kann ja sein, dass das noch bei einzelnen Sportarten doch noch vernünftig ist. Wird da in irgendeiner Weise Rücksicht genommen oder wirst du supported? Wie sieht es bei dir aus mit Uni und Sport?
Ich glaube, die Uni in Köln ist da schon irgendwie rücksichtsvoll. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir irgendwie nicht studieren müssen, aber zum Beispiel, dass wenn es im Sommer darauf hinausläuft, dass man eine oder zwei Pflichtveranstaltungen mehr verpasst, als man eigentlich verpassen darf, dass man da halt irgendwelche Regelungen findet, wie man das kompensieren kann oder so, weil uns da auch keine Steine in den Weg gelegt werden sollen von der Uni und die das auch nicht wollen natürlich. Ich glaube, dass dadurch, dass es im deutschen System ja nicht so ist, dass Uni und Sport voll vereint sind, also wie es zum Beispiel am College in den USA ist, das natürlich schon ein bisschen schwieriger ist, so das alles zu legen, was zum Beispiel dazu führt, dass viele, die Sport auf dem entsprechenden Niveau machen, eben nicht in Regelstudienzeit fertig werden, was aber, glaube ich, auch unproblematisch ist. Also solange man Sport macht, ist es ja eh irgendwie schwierig, dann noch voll zu arbeiten und sowas alles. Deswegen, ich glaube, wenn man da ein bisschen länger braucht im Studium, ist das auch kein Thema. Und ja, ist schon gut, dass die Uni da auch gewisse Ansprechpartner und Möglichkeiten hat, um das ein bisschen zu unterstützen.
Also es gibt auch viele Leute, die ohne Sport länger brauchen. Dann lass uns zur FISU kommen. Du bist Ambassador für 3x3 Basketball.
Mhm.
Wie kam es dazu?
Ich glaube, die Organisatoren von FISU haben eben bei den einzelnen Sportfachverbänden angefragt, wen sie sich als Ambassador vorstellen könnten. Optimalerweise eben mit Bezug zur Region. Und da ich ja mehr oder weniger Rhein-Ruhr-Region, jetzt nicht genau da, wo die Sportstätten, aber dadurch, dass ich halt in Köln studiere, sind die eben auf mich gekommen und haben mich angefragt, ob ich da Lust drauf hätte. Und ja, dann habe ich sofort zugesagt und jetzt bin ich dementsprechend der Beste da.
Mal abgesehen von dem Podcast, den du jetzt auch mit uns aufnimmst, was für Aufgaben hast du da noch so?
Bisher war ich bei so zu Beginn von der Kampagne bei so einem, ich weiß nicht, so einem Shooting, wo halt dann Fotos, Videos, einfach so wie so ein Media Day quasi gemacht wurde. Dann war ich bisher bei einer Pressekonferenz, wo die Jahrhunderthalle als Spielstätte vorgestellt wurde. Und ich glaube, so der größte Teil kommt noch jetzt in den kommenden Monaten auf uns Ambassador zu. So je näher es halt in Richtung der Spiele geht, desto mehr, denke ich, wird in die Richtung auch noch kommen. Wir hatten auch schon, also die an der Uni in Köln studieren, hatten auch schon Kontakt mit der Uni, ob da noch gewisse Veranstaltungen etc. stattfinden, deren Rahmen wir dann eben die FISO vertreten.
Was bedeutet es dir, gerade jetzt dann halt ja stellvertretend für den Basketball als Ambassador zu wirken?
Ich freue mich sehr. Ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, irgendwie so eine stellvertretende Rolle für den Basketball. Und ich muss ehrlich sagen, insbesondere irgendwie für den Frauenbasketball so zu übernehmen. Ich glaube, dass der in Deutschland nicht die Aufmerksamkeit und nicht den Stellenwert hat, den er eigentlich haben könnte. Insbesondere so, wenn man sich die Entwicklung der vergangenen paar Jahre anschaut. Ich glaube, das geht in eine sehr, sehr gute Richtung. Und in dem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass der Frauenbasketball auch hier in der Region mehr Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, definitiv. Wir haben ja noch alle die Bilder von Olympia vor Augen und haben ja auch mitgefiebert. Und
definitiv, ja.
Ne, da, ich finde das ja auch gut. Also ne, die FISO als solches und dann, wie ihr als Ambassadors auftretet, ne, weil darüber handelt ja unser Podcast, über Sportarten, die man nicht immer so auf dem Schirm hat und dass die eigentlich viel mehr...
Über Fußball kann jeder quatschen, ne?
Ein bisschen mehr Medienaufmerksamkeit eigentlich auch vertragen können.
Ne? Ich glaube, dazu muss man noch sagen, dass der Fakt, dass zwei Frauenteams im Basketball bei Olympia waren, schon sehr, sehr besonders und hätte so vor ein paar Jahren keiner gedacht, dass das möglich wäre im deutschen Basketball. Und dass jetzt auch Spielerinnen in der WNBA erfolgreich sind, dass deutsche Spielerinnen zu den besten Spielerinnen in Europa gehören und so weiter. Das war vor ein paar Jahren so, glaube ich, nicht abzusehen. Und ja, ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung.
Hast du denn Kontakt über die Nationalmannschaften zu dem Olympiateam, jetzt beider Arten, 3x3 oder 5 gegen 5 und dann auch zum Beispiel zu den Sabali-Schwestern?
Zu denen jetzt nicht, aber ich habe zum Beispiel von den 3x3-Damen mit Elisa Mebius, mit der habe ich in der 18 zusammengespielt, die jetzt Olympiasiegerin geworden ist. Und bei 5 gegen 5, Frieda Bühner, die ist auch so alt wie ich, mit der habe ich im Sommer, wo sie bei Olympia war, bisschen früher im Sommer haben wir noch die U20-EM gespielt und waren zusammen auf einem Zimmer. Dementsprechend habe ich schon so ein bisschen Kontakt in die Richtung, aber insbesondere eben mit denjenigen, die so ungefähr so alt sind wie ich, mit denen ich dann auch schon zusammen gespielt habe.
Wäre das denn für dich eine Option, in die USA zu gehen und dort zu studieren, weil dort jetzt zum Beispiel auch der College-Sport deutlich ausgeprägter ist und ja auch schon Deutsche wie die Sabali-Schwestern, für die, die sie nicht kennen, Top-Stars, ne, da in der WNBA, den Weg auch nochmal zu gehen, weil in deinem Alter das ist jetzt noch nicht zu Ende. Ne?
Ja, ich habe nach der Schule, beziehungsweise so am Ende meiner Schulzeit halt überlegt, was ich glaube, was die nächsten Schritte für mich sind und habe da auch durchaus überlegt, eben an College in den USA zu gehen. Mich dann aber aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden und bin, glaube ich, damit, wie es gelaufen ist, auch ganz glücklich.
Ist es eigentlich, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt die Frage stellen können, jetzt in einem Frauenbasketball, ist es da schon lukrativ, als Berufsbasketballerin auch aktiv zu sein? Oder bräuchte man trotzdem nebenbei noch einen Job?
Also ich glaube, es ist halt eine riesige Spanne so. Ich glaube, als erstes muss man sagen, dass selbst die absoluten Top-Spielerinnen, die in der WNBA, also die weltbesten Spielerinnen in der WNBA, lange Zeit quasi im Sommer WNBA gespielt haben, also so das Pendant zur NBA, und dann im Winter nach Europa gekommen sind. Das war häufig Russland, jetzt ist vor allen Dingen die Türkei, um halt hier Geld zu verdienen, weil in den USA ist durch so Salary Caps und so das Gehalt relativ tief gehalten wird aktuell. Dadurch, dass jetzt immer mehr Spielerinnen, also jetzt gerade reden wir über Top-Niveau, also nicht das Niveau, auf dem irgendwie sich die erste Bundesliga in Deutschland gerade befindet. Dadurch, dass auf diesem Top-Niveau immer mehr Spielerinnen, also die Spielerinnen immer mehr Bekanntheit erlangen und dann auch persönliche Sponsorenverträge und sowas bekommen und auch in den USA jetzt über den Winter so verschiedene Angebote für Top-Spielerinnen es halt gibt, glaube ich, sind da die Verdienstmöglichkeiten, haben sich in den letzten Jahren auch sehr entwickelt, dass sie besser geworden sind. In Deutschland ist es, glaube ich, so, dass dadurch, dass es ein Teamsport ist, man eben einerseits vom Verein bezahlt wird und andererseits es eben über Sporthilfe etc. so staatliche Förderung gibt, was natürlich weit, weit, weit weg von männlichen Profis, insbesondere im Fußball ist. Aber ich glaube, dass es okay ist. Und
was sind denn für euch so weite Auswärtsfahrten? Also wo geht's für euch hin? Weil das wird ja auch durch den Verein und Sporthilfe dann noch mitgetragen, oder?
Ja, genau. Also die Auswärtsfahrten, das wird halt komplett über den Verein.
Deutschlandweit auch? Oder ist das doch noch aufgeteilt Nord-Süd?
Nee, das ist also erste Liga ist deutschlandweit. Ich glaube, unsere weitesten Fahrten sind dann so Berlin, Halle im Osten und im Süden Freiburg und Nördlingen.
Da geht's aber dann mit dem Bus hin, nicht mit dem Flieger. Gehe ich mal von aus?
Nee, wir fliegen nicht. Wir fahren alles mit dem Reisebus. Okay. Manche Teams fahren auch mit der Deutschen Bahn, aber wir machen alles im Reisebus. Okay. Ja.
Da sind wir wieder beim Betreuer und den Frikadellen.
Ne?
Ja, das war oder? Wir hatten schon zweite Liga Volleyball und da ist es auch so, dass sie dann 500, 600 Kilometer durch Deutschland fahren, ja, und der Betreuer lenkt.
Ja.
So ist es halt, ne? So ist man da organisiert. Ne? Man bringt Top-Niveau und muss aber dann trotzdem noch sich so organisieren. Dann kommen wir nochmal zurück zur FISU. Nicht mehr lange, dann dauert es nur noch 100 Tage. Ne? Dann brechen die letzten 100 Tage an und dann bricht vielleicht für euch auch so eine neue, ich sag mal, Zeitrechnung an. Dann geht der Countdown so allmählich los. Wenn jetzt die Saison schon vorbei ist, wie bereitet ihr euch denn vor? Und habt ihr da eine gewisse Trainingslernkurve? Die Intensität wird immer höher. Also wie ist so eure Vorbereitung?
Und wie unterscheidet sich das zu dem Mannschaftssport zum Beispiel, ne, vom Verein?
Also ich habe bisher noch keine University Games gespielt, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen, aber ich kann vielleicht so ein bisschen sagen, wie es in den bisherigen Sommern war, wo wir dann Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften gespielt haben. Also im 5 gegen 5 hatten wir meistens relativ lange Vorbereitungsphasen. Das bedeutet, dass wir so, ich weiß nicht, eigentlich so typischerweise im November und Februar jeweils einen Lehrgang haben, ein paar Tage einfach, wo wir zusammenkommen, wo wir verschiedene Messungen machen und sowas alles und auch ein bisschen trainieren und dann die tatsächliche Vorbereitung so, ich sag mal grob 8 Wochen oder sowas vor dem Turnier startet und wir dann immer längere Phasen haben, wo wir zusammen sind, zusammen trainieren. Das ist bei uns häufig entweder in Heidelberg oder in Kienbaum und dann auch entweder Testspiele dort haben oder eben in andere Länder fahren oder fliegen, um da halt Testspiele zu absolvieren. Und genau, dass dann über diesen Prozess von Lehrgängen sich das Team so ein bisschen herausbildet aus den Spielerinnen, die halt da sind.
Also was macht ihr denn zusätzlich, mal abgesehen vom Sport, um den Teamgeist noch so ein bisschen zu erhöhen, abseits des Platzes?
Ich glaube, ein Vorteil ist, dass wir uns schon relativ lange kennen. Also, dass viele, die jetzt irgendwie auch für die University Games in Frage kommen, dass ich mit denen auch schon einige Jahre zusammenspiele. Ehrlicherweise muss ich sagen, wenn wir so bei Lehrgängen sind, ist es relativ anstrengend, sodass wir außerhalb vom Training jetzt nicht irgendwie allzu viel machen. Aber wenn wir mal einen Nachmittag frei haben, irgendwie halt in die Stadt fahren oder so oder ich glaube sonst die klassischen Dinge, die man halt so mit dem Team macht, Karten spielen, einfach zusammensitzen, irgendwie Spaß haben, über Dinge reden und so weiter.
Ich höre jetzt hier nicht raus, wie bei den Fußballern immer PlayStation spielen. Also ihr redet noch auf jeden Fall miteinander und macht auch reale Sachen. Ne?
Ja, so dass jemand eine PlayStation zum Lehrgang mitbringt, habe ich noch nicht gehört, aber vielleicht kommt das noch, weiß ich nicht.
NBA 2K.
Ja, man hat es jetzt bei der Fußball-EM oder WM dann schon mal mitbekommen, dass die Jungs da auf ihre Zimmer eine PlayStation oder so mitnehmen.
Ja. Und das heißt, dass die Teams, es ist ja noch nicht ganz klar, wer spielt 5 gegen 5, wer spielt 3 gegen 3.
Mhm.
Und das heißt aber, die beiden Teams, die speisen sich aber eigentlich aus dem Dunstkreis so Nationalmannschaft und diejenigen, die halt noch nicht zu alt sind, weil sie dann noch zur Universität gehen. Heißt, beide Teams trainieren aber irgendwo im selben Ort, selbes Hotel oder wie auch immer, oder werden die dann doch noch separiert?
Nee, also bisher war es so, dass es doch dann separat war am Ende, dass halt der Pool an Spielerinnen, auch weil er nicht so besonders groß ist, sich irgendwo überschneidet. Also, dass beide Teams sich quasi aus dem gleichen Pool an Spielerinnen speisen, aber dass die letztliche Vorbereitung schon getrennt voneinander ist, weil man schon auch sehen muss, dass es einfach zwei verschiedene Sportarten sind. Also wir spielen mit unterschiedlichen Bällen und die Umstellung von 5 gegen 5 zu 3 gegen 3 und zurück ist schon relativ groß. Einfach, wenn man überlegt, beim einen stehen 10 Leute auf dem Platz und beim anderen nur 6, sind halt die Räume, die man hat, um, weiß ich nicht, 1 gegen 1 zu spielen oder so, ganz andere. Und da so den schnellen Switch zu finden, ist relativ schwierig, weshalb auch irgendwie zusammen trainieren keinen Sinn ergibt und deswegen wird das dann in der tatsächlichen Vorbereitung auch getrennt.
Dürfte man rein theoretisch auch beide Disziplinen spielen bei der FISO oder muss man sich für eins entscheiden? Beziehungsweise
ich vermute, dass das zeitlich nicht möglich ist.
Gleichzeitig werden sie ja vermutlich nicht spielen, ne? Also
doch, ich denke schon. Ich glaube, dass sich die Turniere, also die Turniertage überschneiden.
Okay.
Und halt so das, was ich eben gesagt habe, dass auch verschiedene Bälle, verschiedene Feldgrößen und so weiter.
Das ist eine sehr doofe Frage von mir.
Wie unterscheidet sich der Ball?
Also es gibt im 5 gegen 5 quasi Männerball und einen Frauenball, Größe 6 und 7. Die sind unterschiedlich groß und unterschiedlich schwer. Und beim 3x3 wird die Größe vom Frauenball, also Größe 6, mit dem Gewicht vom Männerball kombiniert. Ja. So dass der für Frauen ein bisschen schwerer ist als der normale Ball. Ja.
Ah, okay, wusste ich nicht. Nee. Ist der Ball. Okay. Jetzt abseits deiner Funktion als Ambassador, worauf freust du dich denn besonders bei der FISO?
Ich freue mich sehr, dass es so ein Multisport-Event ist. Also ich habe bisher nur an Turnieren teilgenommen, wo nur Basketball ist. Was natürlich auch super schön ist so. Aber dass eben ganz verschiedene Sportarten zusammenkommen, dass man vielleicht auch ein bisschen in Austausch mit anderen Sportlerinnen und Sportlern kommt. Und dass es eben hier in der Region ist. Ich glaube, das sind so die beiden Sachen, auf die ich mich mit am meisten freue.
Also Familie und Freunde haben sich alle freigenommen.
Ja, genau. Genau.
Und welche Ziele setzt du dir denn? Mhm. Oder kannst du das realistisch einschätzen, so in welchem Umfeld ihr seid?
Mal abgesehen von den Wünschen oder Vorstellungen, die ihr habt, ist es auch abhängig davon, welche Delegation tatsächlich auch mit einem Basketballteam dann auch kommen? Oder habt ihr auch Wunschgegner, die ihr eher meiden würdet?
Also aus meinem bisherigen Aufeinandertreffen mit den USA kann ich sagen, nicht unbedingt Wunschgegner.
Nicht in der Gruppenphase.
Nicht in der Gruppenphase. Nee, aber es ist also so, ich habe ja schon gesagt, wie groß College-Sport in den USA ist und auch Frauenbasketball am College ist riesig. Ich glaube, es wäre eine coole Challenge so. Und ansonsten würde ich sagen, gibt es so die typischen europäischen Teams, gegen die man relativ regelmäßig spielt. Und das würde ich mich natürlich auch freuen, mal gegen Teams zu spielen, die man vielleicht sonst nicht so oft, ich sag mal, zu sehen bekommt. Und ich glaube, so an konkreten sportlichen Zielen, es ist jetzt für mich irgendwie das erste Mal so, es ist noch im Studierendenbereich, aber so zum ersten Mal international, ich sag mal, Erwachsenenbereich. Und mich da einfach zu messen mit Leuten, die dann vermutlich doch auch ein Stückchen noch mal älter sind als ich, erfahrener sind als ich. Ich glaube, da freue ich mich sehr drauf.
Ja, ich sag mal, gerade die FISO ist wahrscheinlich auch eine Bühne für weitaus höhere Ziele irgendwann, ne? Also, dass man auch die FISO als Chance nimmt, ja auch gesehen zu werden für später vielleicht für ein Olympiateam oder sowas, ne?
Ja, ich glaube, dass internationale Turniere da immer irgendwie Möglichkeiten bieten, sich zu zeigen, sei es für irgendwie weitere Nationalmannschaftsmaßnahmen, sei es aber auch irgendwie für die Frage, in welchem Verein man im kommenden Jahr spielt oder ob es bei jetzt etwas jüngeren Spielerinnen, ob es die Möglichkeit gibt, ans College zu gehen oder nicht. Dass natürlich die internationale Bühne auch immer eine ist, wo man sich selber irgendwie zeigen kann und zeigen kann, dass man bereit ist für, ich sag mal, das nächste Level.
Und was sind deine vielleicht mittelfristigen und langfristigen Ziele im Basketball? Ob jetzt 5x5, 3x3?
Ja, ich glaube, also mittelfristig ist es eben, mich jetzt so in den Bereichen, in den ich komme, ich sag mal so U21, U23, da ein bisschen mehr Fuß zu fassen. Letzten Sommer habe ich verletzungsbedingt nicht 3x3 spielen können. Dementsprechend freue ich mich darauf, jetzt wieder in dem Bereich 3x3 zu spielen. Und langfristig ist es, glaube ich, irgendwie das Ziel, in die A-Nationalmannschaft zu kommen und mit der A-Nationalmannschaft an einem großen Turnier teilzunehmen. Also sei es EM, WM, was auch immer. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich sagen würde Ziel, aber das ist so natürlich irgendwo auch der Traum, den man hat, wenn man jünger ist und irgendwie dass so alles so ganz, ganz, ganz weit weg ist und man da irgendwie zu aufschaut.
Olympia 2028.
Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen.
Danke.
Ja, Ziele muss man haben. Glaubst du denn, dass 3x3 sich so entwickeln wird zukünftig, dass es irgendwann so eigenständig ist, dass diese Mischung nicht mehr aufrechterhalten werden kann, dass du beides spielen kannst, sondern dass es so professionalisiert ist, dass du dich irgendwann entscheiden musst, will ich 3x3 Basketball oder 5x5 spielen?
Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die im männlichen Bereich schon passiert ist, weil die, ich sag mal, 3x3-Saison da so lang ist, dass es kaum möglich ist, beides auf dem höchsten Niveau zu machen. Also die Stars, so der 3x3 World Tour, das sind eigentlich alles 3x3-Spieler. Im weiblichen Bereich ist es fast überall so, dass die, die letztlich in der Nationalmannschaft 3x3 spielen, im Verein 5x5 spielen. Deutschland war da in den letzten Jahren so ein bisschen eine Ausnahme, wo sich einige Spielerinnen, die dann letztlich auch bei Olympia waren, dazu entschieden haben, nur noch 3x3 zu machen und quasi den Winter, also die typische Saisonzeit von 5x5, dafür zu nutzen, sich optimal für den Sommer vorzubereiten, wo man letztlich auch sieht, dass es sich ausgezahlt hat, also ja, mit dem Olympiasieg. Ich glaube, dass die Entwicklung im weiblichen Bereich vielleicht noch ein bisschen länger dauert, als im männlichen, auch weil, ich würde sagen, so im gesamten System einfach weniger Geld ist, weniger Sponsoren etc. Aber das ist letztlich, ich würde so ein bisschen mit vielleicht Beachvolleyball vergleichen, dass man sich letztlich zumindest entscheiden muss, welche von den beiden Sachen man auf höchstem Niveau machen möchte und welche dann, ich will nicht sagen nebenbei, aber so dem anderen eben unterordnet.
Mhm. Auf welche Sportarten freust du dich denn bei der FISU? Hast du da irgendeine Sportart, die du auch so privat verfolgst oder bei der du sagst, ey, cool, dass ich die dann mal live erleben will?
Und dann hast du auch Freundinnen und Freunde, die eventuell auch teilnehmen in einer anderen Sportart?
Also ich gucke auch familiär bedingt super gerne schwimmen. Ich finde es ein bisschen schade, dass Schwimmen in Berlin ist. Also vermutlich nicht da, wo...
Dann musst du zum Wasserball. Ist sehr interessant.
Ja, ja. Wasserball habe ich wenig Erfahrung mit. Ansonsten glaube ich, das habe ich auch bei Olympia super gerne geguckt, Turnen. Also ich weiß nicht, das ist schon ziemlich beeindruckend, was sie da machen. Wenn du mir Wasserball empfiehlst, dann Wasserball.
Natürlich, Duisburg, Wasserball.
Und ja, ich glaube, das sind so die Sportarten. Aber ich glaube, was ich eben schon gesagt habe, ich finde es sehr cool, dass einfach so viele Sportarten zusammenkommen. Und weiß noch nicht genau, wie der Wettkampfplan aussieht, aber hoffe, dass man da auch so ein bisschen vielleicht vorher, nachher mal die Möglichkeit hat, auch woanders reinzuschauen.
Wirst du beim Closing dabei sein?
Das weiß ich aktuell noch nicht. Ich glaube...
Deichkind ist da.
Ich glaube...
Und wir.
Ich glaube, dass der Wettkampfplan eigentlich zulassen müsste. Aber ja, ich weiß es noch nicht genau. Ich hoffe, dass ich beim Opening dabei bin, weil da ist mein Geburtstag.
Oh,
hoffe das ist ein ich,
dass gutes
ich,
ja. Zeichen, würde ich sagen.
Ja,
oder?
Genau, ja, dass ich da dabei sein kann. Aber ich weiß nicht. Es wäre super schön, aber letztlich gehen eben die sportlichen Wettkämpfe vor. Und wenn das irgendwie in die Vorbereitung oder so nicht so gut reinpasst, dann natürlich nicht. Aber ich glaube, gut ist, dass Basketball zumindest hier ist und nicht in Berlin. Und dann zumindest die Wege nicht so lang sind dahin. Ja. Und das, glaube ich, die Chancen auf eine Teilnahme deutlich erhöht.
Ja, cool. Dann kommen wir doch eigentlich schon so langsam auf die Zielgerade.
Mhm.
Was machst du denn eigentlich, wenn du kein Basketball spielst? Jetzt trainierst du ziemlich viel und studierst, aber ansonsten?
Genau, ich studiere. Das würde ich erstmal noch sagen. Was schon...
Cooles
schon,
Hobby.
Ja, super cool. Ich weiß. Nee, aber so, ich glaube...
Bisschen nerdy, aber...
Nee, ich glaube, die Kombination aus Studium und Basketball nimmt halt schon viel Zeit in Anspruch. Ansonsten, ich schlafe sehr gerne und sehr viel. Und so die drei Sachen zusammen nehmen schon viel Zeit in Anspruch. Aber nein, jetzt irgendwie ernsthaft. Ich bin gerne, wenn es die Zeit zulässt, bin ich gerne zu Hause. Also mit meinen Eltern, meine Schwester wohnt noch zu Hause und so. Da fahre ich gerne am Wochenende oder so hin, weil auch viele von denen, mit denen ich früher zusammengespielt habe, noch in Bonn wohnen und so. Treffe mich gerne mit denen, gehe auch zu deren Spielen, wenn es passt und so weiter. Sonst, ich glaube, so jetzt die typischen Dinge, irgendwie Podcasts hören. Ich habe mir vorgenommen...
Ford Podcast,
ganz genau. Ich habe mir vorgenommen, wieder mehr zu lesen. Mach das jetzt ein bisschen wieder. Ich glaube, nichts Besonderes. Also kein fancy Hobby irgendwie.
Okay, dann sind wir soweit durch. Dann kommen jetzt noch unsere Entweder-Oder-Fragen.
Mhm.
Digi war wieder im Darknet unterwegs.
Ja, und zwar vielleicht auch passend zu deiner Sportart. Hättest du lieber zwei linke Hände oder zwei linke Füße?
Ich bin Linkshänderin.
Ja, dann frage ich auch
das. Auf jeden Fall zwei linke Hände, weil da könnte ich meine rechte abgeben. Die ist nicht so gut.
Okay.
Dann schaust du lieber One Piece oder Family Guy?
Habe ich von beidem noch nichts gesehen.
Mann.
Heute passt nicht, aber ich hätte dann vielleicht noch eine andere Frage. Und zwar, würdest du lieber einen Liter warme und abgestandene Cola trinken oder ein Hanuta mit dem Spielerbild von Rudi Völler essen? Das bedeutet, es ist sehr alt, dieses Hanuta.
Das ja, dann doch einen Liter Cola trinken, oder ja? Nicht? Also, der Hanuta wäre schon sehr alt.
WM 90.
Ja.
Noch mit Folie.
Ja, sehr gut. Dann wären wir auch jetzt am Ende. Vielen Dank, dass du dabei warst oder genau jetzt mit uns die Podcast-Folge aufgenommen hast.
die letzten Worte gehören dir.
Genau.
Als Ambassador. Und wir verabschieden uns damit schon mal.
Genau. Wir wünschen euch allen viel Spaß beim Hören und ja, du darfst dann nochmal.
Ich würde mich insbesondere bei euch bedanken, dass auch ihr dazu beitragt, dass eben mehr Aufmerksamkeit für die University Games da sind. Und natürlich allen empfehlen, dass, wenn sie eh hier in der Region sind, sich Sport anzuschauen. Also egal welchen. Irgendwas, was in der Nähe ist, gucken, ob es Tickets gibt und dann einfach gucken. Ich glaube, egal für welche Sportart man sich letztlich entscheidet, ist alles super interessant.
Aber letztendlich sollen sie zum 3x-Basketball kommen.
Ja, aber auch der Rest ist bestimmt toll.
Sehr gut, alles klar. Dann wünschen wir euch allen viel Spaß und ja, bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Ciao.